zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Innenarchitektur. Unser heutiges Thema ist Dungeons. The sexy kind.
Ja, wir sprechen über Dungeons und sind uns der Doppeldeutigkeit wohl bewusst, die das im Kontext unseres Podcasts erhält, aber ich denke, es wird eher eine rollenspiellastigere Folge.
Ja, ja. Darüber gibt es, glaube ich, mehr zu sagen.
Genau, und da waren wir im Design, sage ich mal, aktiver involviert bisher.
Ja, durchaus.
Aber Serena, was ist ein Dungeon?
Eine Kelleranlage, die man zum Spielen aufsucht und in der man sich leicht wehtun kann.
Ja, Dungeon, aus dem Englischen Verlies oder Gewölbe, Tiefbauanlage, wie auch immer man das sagen möchte. Bei DSA wurde das Dungeon-Buch mal Katakomben und Kavernen genannt.
Auch sehr hübsch.
Dungeon ist aber auch ein stehender Begriff, der es ins Deutsche geschafft hat.
Mhm.
Und im Pen-and-Paper-Rollenspiel ist das halt ein Story-Element, aber auch ein Schauplatz, der eben diese... Ja, Abfolge von Räumen, oft unter Tage, aber auf jeden Fall im abgeschlossenen Bereich beschreibt, die man Stück für Stück erkundet. Dungeons and Dragons trägt es im Namen.
Mhm.
Und deswegen hat es sich halt auch sehr, sehr viel verbreitet und, ich sag mal, eine große Prominenz im Genre gewonnen, eben als ein eigenes Ding.
Ja, und also wenn man sagt, man spielt einen Dungeon, dann wissen die meisten, was kommt.
Genau. Und
zumindest grob.
Im Pen-and-Paper-Rollenspiel, also... sind sie halt groß geworden, aber sie haben natürlich auch Inspirationen geschaffen. Also Computerspiele haben Dungeons vom uralten Rogue und den danach benannten Roguelikes zu halt Diablo, zu großen MMO-RPGs, wo es so Raids gibt, da alles Dungeons und Dungeon-Ästhetik. Es gibt Dungeon-Crawler-Brettspiele, es gibt Munchkin, wo man in Dungeon reingeht, die Tür eintritt. Also der Dungeon wird viel rezipiert.
Ist ein ganz eigenes Genre geworden.
Ja, eine Ästhetik, eine Klischee, ein Trope.
Mhm.
Genau. Und im Kink gibt es aber den Begriff Dungeon auch.
Ja, dort steht er in erster Linie für eine Location, in der man spielen kann. Das kann entweder ein Studio sein, wo man sich Räume oder auch Personen mieten kann, mit einem ausüben. Können aber auch Partys sein, wo es einige Räume gibt, wo man spielen kann.
Genau, eine Party-Location. So auf jeden Fall ja Räume, die um halt...
BDSM auszuüben.
Ja, gestaltet werden. Drumherum aufgebaut, für die Bedingungen, die da notwendig sind. Und ja, es gibt auch Begriffe wie Dungeon Master und Dungeon Master, die sich beide, auf Verliese beziehen ursprünglich. Bei D&D ist die Spielleitung so genannt. Und in BDSM...
Im Prinzip auch.
Räumen, ja, auf eine Art, aber also OrganisatorInnen und Leute, die halt einen... Sicherheitsdarstellen, also die dafür sorgen, dass hier Sicherheitstechniken eingehalten werden, es hygienisch bleibt und so. Auf deutschen Partys werden die oft auch Engel genannt. Also die Leute, die halt so rumhängen und die man ansprechen kann, die erkennbar ansprechbar sind, wenn Gäste irgendein Bedürfnis haben.
Ja.
Ja, ein Dungeon klingt halt aber irgendwie abenteuerlich. Also.
Ja, also der Begriff... ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter, als zu sagen, man geht jetzt ins Studio.
Oder im Club.
Ja. Und auch im Rollenspiel ist ein Dungeon und klingt halt interessanter, als wir gehen den Keller erkunden. Das sagt man auch oft, aber wenn er größer ist als zwei Räume, dann wird es halt schnell zum Dungeon.
Mhm.
Also es ist einfach ein guter Begriff, glaube ich.
Ja, er bringt eine Ästhetik mit. Also jedes Mal die Verlies-Ästhetik, die eben unterschiedlichen Zweck für Kink und Rollenspiel hat. Aber für beiden, ich glaube mal, dankbar angenommen wurde auf ihrem Weg. Und ja, also Club kommt natürlich daher, dass viele BDSM-Veranstaltungen früher Clubcharakter hatten. Das ist praktisch, dass man Mitglied in einem Club sein musste, um auf die Veranstaltung zu gehen, um halt auch Repressalien der Polizei oder des Ordnungsamts oder was auch immer zu entgehen. Das ist eben nicht eine, wir machen Leute eine Sexveranstaltung, so frei zugänglich, sondern... Da treffen sich Leute, Mitglieder eines Clubs und tun halt geheime Club-Dinge. Und da muss man Mitglied sein, um rein zu dürfen. Das ist halt einer der Gründe, warum es sich Club nennt so.
Mhm.
Und ja, das hat eben diese Geschichte. Und Studio klingt halt einfach so nach was Professionellem.
Ja, und irgendwie auch so klinisch. Auch Auch wenn das nicht unbedingt einen Zusammenhang hat.
Ja, ich will halt eher, also klinisch für mich eher die Domina Praxis als das Domina Studio.
Ja, weiß ich nicht, irgendwie.
Genau, es ist sicherlich auch hilfreich, dass so. Es hat das auch was von Professionalität.
Ja.
Was bestimmt auch nicht verkehrt ist, das auszustrahlen, wenn man das aus Beruf macht.
Absolut. Aber ist halt manchmal nicht das, was man möchte. Also auch so von der Ästhetik her, nicht das, was man möchte. Und das, so ein Dungeon klingt halt einfach so ein bisschen verwegener.
Aber lass uns mal ins Spiel kommen, würde ich sagen.
Mhm.
Da gibt es den Dungeon als Schauplatz erstmal. Also was in auf der narrativen Ebene dort ist. Nämlich eben den Handlungsort, wo etwas stattfindet und wo sehr konkrete Handlung stattfindet.
Mhm.
Die ist einfach diese räumliche Struktur bestimmt. Also man geht von Raum zu Raum, man erkundet. Es wird selten nach vorne, nach hinten geschnitten. Also Dungeons erlebt man meistens in Echtzeit.
Ja.
Man begleitet die Charakter dort einfach oft halt Millimeter für Millimeter nach vorne. Also je nachdem, wie es aufgebaut ist, aber oft eben tatsächlich in was auch immer der Abschnitt der Karte darstellt, weil Dungeons werden oft eben optisch als Karten dargestellt, begleitet man sie.
Ja, und dann hat man eben auch im Prinzip bei jeder Tür, bei jedem Raum erneut die Spannung, was einen erwartet. Die Struktur der Aufbaut ist bestimmt halt, was für eine Geschichte erzählt wird.
Genau, und das kommt halt eben mit seinen eigenen Klischees, seiner eigenen Ästhetik im Dungeon. Und zum Beispiel sind vier Räume viereckig und klaren Abmessungen, gerade in klassischen Abenteuern, weil man sie so beschreiben musste, dass man sie in eine Karte übertragen kann. Also die Spielenden sie auf ihre eigenen Karten eintragen können. Also es ist halt nicht immer so, dass Dungeons sozusagen als Hemd auf die Karte rausgegeben wird. Von der Spielerin, man einen Überblick über alles hat, sondern oft ist das Erkunden und das dabei Kartografieren, das sich Erschließen des Raums, ein Teil des Spiels mit dem Dungeon. Und deswegen musste halt sehr, sehr viel beschrieben werden. Und auf eine Weise beschrieben werden, dass man es zeichnen kann. Darum sind so diese klaren geometrischen Formen und Abmessungen sehr verbreitet darin, wie man Dungeons darstellt.
Mhm. Dann werden die Räume beschrieben, nicht mit wo irgendwas ist, sondern du betrittst einen Raum, er ist 3x3 Meter.
Genau.
Quadratisch. Die Deckenhöhe beträgt.
Er ist so und so verschalt.
Mhm.
Ja, genau. Das kommt einfach daher, dass man es beschreiben. Das ist, was man nicht nur das Gefühl beschreiben muss, sondern auch die Eintragung in die Karte und die taktischen Gegebenheiten.
Mhm.
Ansonsten, ja, was ist ein Dungeon? Wie stellt man sich denn vor? Es sind halt enge Gänge.
Es ist dunkel.
Ja, kein Fenster. Und in jedem Raum kann ein Monster oder eine Herausforderung lauern.
Oder Fallen und Unschätze.
Genau, und oft sind es halt Ruinen. Diese Dungeons sind etwas Altes. Das erkundet Moria, ist halt ein Medienbeispiel für ein Dungeon.
Mhm.
Würde ich sagen. Also das bietet alles, was man in so einem Dungeon erwarten würde.
Ja.
Und ja, sicherlich auch Vorbild für vieles. Und ja, es ist natürlich nicht all Dungeons Keller.
Nein, man kann halt auch das einen Turm erkunden oder ein großes Herrenhaus, wo die vielen Räume Dinge bereithalten, die man nicht voraussagen kann. Ein Raumschiff.
Genau, das ist der Space Hike, das Raumschiff Wrack in anderen Genres.
Ja.
Ein Turm, den man von unten nach oben erkundet. Das ist nämlich auch oft bei Dungeons. Das ist einfach eine klare Progression von Räumen gibt. Also das ist, wenn man geht irgendwo rein, dann geht man Level für Level vor. Also nicht nur der Charakter haben Level, sondern auch der Dungeon. Und oft ist es halt so, wenn du das erste Level des Dungeons schaffst, dann bist du halt auch gerüstet für das zweite.
Mhm.
Also das kann auch einfach die Progression der Figuren steuern. Und ja, Dungeon ist auch einfach ein Genre geworden, wo es um die Erkundung geht. Also ich würde sagen, es ist das klassische Element des Dungeon-Genres ist die Erkundung dieser Räume.
Ja. Man weiß erst, was einen tatsächlich im Dungeon erwartet, wenn man durch ist.
Genau. Also natürlich ist, man kann Vermutungen aufstellen, man kann versuchen, sich halt aus Beschreibungen darauf zu schließen, was man rechnen muss, aber was denn wirklich die Gegebenheiten sind, weiß man erst, wenn man reinguckt.
Ja.
Und oft gibt es klare Entscheidungspunkte, wie es weitergeht, sowas wie, nehmen wir die linke oder die rechte Tür?
Ja, es ist ja nichts Offenes. Es ist ja, du hast ja nur bestimmte Wege, die man gehen kann, nur bestimmte Räume, die man erkunden kann.
Genau, im Gegensatz zur Sandbox oder einem freien Spiel in der Stadt oder so, ist es halt nicht, wohin wollt ihr gehen? Und das Ergebnis ist offen die Frage, oder es ist im Rahmen des Settings offen die Frage, sondern du bist jetzt konkret in einem Raum und in Echtzeit musst du entscheiden, welche Tür nehme ich. Du sagst nicht nur dein Ziel und bist da, sondern du musst den Weg nehmen.
Ja, du weißt halt auch überhaupt nicht, wo du hin willst. Also selbst wenn du ein Ziel hast, weißt du nicht, wie du da hinkommst.
Genau. Manche Dungeons sind so regelrecht Labyrinthe. Hm. Und manche haben halt eben einfach Überraschungen auf dem Weg.
Ja. Was ich noch sagen würde, was zu einem Dungeon auch gehört, da man vorher überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt, ist es auch eine Sache von die Gegebenheiten zum eigenen Vorteil nutzen.
Ja, also gerade wenn man eher Oldschool spielt, so, oder wenn man Dungeons auf eine Oldschool-Art angeht, dann ist ja die Nutzung der Umgebung, die Nutzung der Gegebenheiten, das Kreative, das ist halt das Element, wo das Rollenspiel reinkommt. Wo praktisch der Moment ist, also natürlich über die Identifikation mit der eigenen Figur, aber auch da, wo es halt nicht nur die Regeln eines Cosims sind, sondern wo die kreative Lösung reinkommt. Und
sehr, sehr spontan entscheiden muss.
Genau.
Ich stehe an dieser Kreuzung und von links kommt das, von rechts kommt das. Was tue ich jetzt? Wie nutze ich den Raum, den ich habe, um aus dieser Situation herauszukommen?
Genau.
Und ja, da geht auf jeden Fall viel Kreativität in die Dungeons.
Genau, und oft geht es um die Frage, kämpfen oder weglaufen. Mhm. Weil, ja, also wenn man sich Dungeons in den Medien anguckt, also zum Beispiel Indiana Jones, der läuft halt vor der rollenden Kugel auch eher weg, als sie zu boxen.
Was soll er machen?
Genau.
Aufhauen?
Und auch auf Moria, wir haben hier nochmal einen Rückblick, da gibt es Stellen, wo sie kämpfen, aber es gibt auch Stellen, wo sie fliehen und weglaufen. Mhm. Und dieses Weglaufen, das ist halt auch ein Element des Oldschool-Spiels auf jeden Fall. Die Option, und das ist eine, die selten gezogen wird heute, glaube ich. Also im modernen Rollenspiel. Mhm. Ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad geprägt durch Computerspiele.
Es hat sich ja so ein bisschen der Spielstil gewandelt, würde ich sagen. Mhm. Im klassischen Dungeon, da konnten in komplett abgeriegelten Räumen Monster hocken, wo man keine Ahnung hat, wie haben die da jetzt so lange drin überlebt. Musste keinen Sinn ergeben. Und wenn man da reinkommt und nicht zwingend durch diesen Raum weiter muss, dann kann man ja auch wieder rauslaufen, Tür verriegeln.
Genau.
Und ich glaube, das wird heutzutage auch noch gemacht. Wenn ich jetzt weglaufe, ist halt das Spiel vorbei. Wenn das die Option ist, dann läuft man halt nicht weg.
Genau. Und aber Dungeons & Dragons ist sicherlich das prägendste Spiel, was Dungeons als Genre angeht, hat sich da auch gewandelt. Also das ist halt viel begegnungsbasierter geworden, dass man hat die Begegnung, die man löst in der Regel im Kampf. Das ist ja, die Mechaniken unterstützen einen darin zu kämpfen, nicht notwendigerweise darin, Räume zu erkunden. Und dieses Kämpfen ist halt einfach so zentral für das Spiel, dass die Leute erwarten, dass der Kampf stattfindet.
Ja.
Es geht nicht mehr darum, den Kampf unbedingt zu vermeiden oder den Kampf als einen, okay, das ist nicht die optimale Lösung wahrzunehmen, sondern yeah, jetzt fahren wir unsere Mechaniken aus und das ist auch nicht verkehrt. Und das kann man genauso wie als Herausforderung spielen, wie das Erkunden, oder das kann einem genauso auf anderen Ebenen Freude bereiten, aber es ist halt einfach eine Änderung darin, wie Dungeons in D&D dargestellt werden und wie Dungeons, ich glaube, allgemein wahrgenommen werden. Und wo, glaube ich, auch eine Schere ist von, ich sag mal, einem Oldschool, aber auch von einem narrativen, horrormäßigen Ansatz an Dungeons und einem gamistischeren Ansatz an den Dungeon und einem, ja, das sind Herausforderungen, die lösen wir spielerisch mit den Mechaniken.
Ja.
Und Dungeons & Dragons, es ist einfach ein verdammter Name. Das Spiel kann Dungeons niemals loswerden.
Ist, glaube ich, auch niemals zu einem Ziel geworden davon.
Nee, also viele denken ja, dass D&D einfach das Universalspiel ist, mit dem man alles machen kann.
Und ja, es hat Dungeons und Dragons im Namen, also das ist wahrscheinlich schon ein Fokuspunkt.
Ja. Also auf jeden Fall was, wo du begegnen kannst. Ja, es ist ein Fantasy-Spiel mit Wargame-Wurzeln. Dungeons waren eben das erste, wo man diese Regeln von Wargames auf Fantasy gebracht hat. Abgesehen von Brownstone zum Beispiel, das eher ein Simulationsspiel war oder eher so ein, wir verwalten einen Ort oder wir sind Leute in einem Ort und da passieren Dinge. Übrigens auch ein Aspekt, der in alten D&D durchaus mit drin war und heute nicht mehr so direkt Fokus ist. Aber was D&D halt am Anfang drin hat, ist halt das Kartografieren. Da gab es auch einfach eine spezielle Rolle hier, das ist der Kartograf.
Mhm.
Und die wird jetzt auch in D&D den Nachfolgern klonen und so nicht mehr immer so explizit gesagt.
Ja, meistens kriegt man die Karte eben als Handout und dann wird eben aufgedeckt, was man da schon erkundet hat.
Genau, das kann sein und ja, oder macht das halt doch irgendwie ohne Karte. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass die Spielleitung einem sagt, was da schon passieren wird. Also das sozusagen, wie war das nochmal? Magst du uns nochmal sagen oder beschreiben, wenn wir zurückgehen, was war da?
Mhm.
Was im Library auch der Spielstil und Informationsvermittlungsfrage.
Ja.
Aber ja, daher kommt, wie sehr auf Kartografie beschrieben wird bei Dungeons. Und für viele Spielleiter ist der Dungeon auch einfach ein Standard. Also es fangen ja super viele Leute mit D&D an und haben einfach die Erwartung, die mir vermittelt, hier gibt's Dungeons. Wir spielen Dungeons und Abenteueraufbau ist bis zu einem gewissen Grad auch Dungeon Design.
Mhm. Wobei ich, also ich kenne es halt auch nicht nur aus D&D natürlich. Mhm. Also auch andere Rollenspiele, selbst von Leuten, die mit was ganz anderem gestartet haben. Für viele ist der Dungeon ein Standard, in dem man zum Beispiel ein Finale machen kann von einem Abenteuer.
Ja, ja, ich glaube einfach da durch die Namensgebung so bei D&D ein größerer Erwartungswert.
Ich glaube, dass es halt für viele auch tatsächlich synonym ist mit Rollenspiel.
Mhm.
Also mit klassischem Rollenspiel, und da zählt das Schwarze Auge genauso drunter wie D&D, also klassisches Fantasy-Rollenspiel, so da gehört ein Dungeon irgendwie dazu. Und da es sehr viele Arten von Dungeons gibt, ist das ja auch durchaus was, was immer wieder interessant sein kann.
Ja klar, es ist auch nicht das Verkehrteste, sich diese räumliche Struktur zu geben, um ein Abenteuer zu erzählen. Du kannst eben die Begegnungen nacheinander anordnen dadurch und eine Progression schaffen, bis zu einem gewissen Grad auch halt festlegen, wann was passiert.
Mhm.
Und das ist nicht das Verkehrteste, einfach um gerade auch als Anfänger in halt reinzugehen und einfach was zu strukturieren, eine Dramaturgie zu strukturieren und sowas und das daran zu erproben und zu gestalten.
Ja, man bekommt ja dadurch als Spielerin auch ein Fortschrittsgefühl.
Mhm.
Wir haben schon so und so viel vom Dungeon erkundet. Also man weiß natürlich bestenfalls bis zum Ende nicht, wie viel das tatsächlich ist. Aber man bekommt einfach mit, man hat schon viele Räume erkundet, wir kommen hier voran.
Ja.
Bei manchen Sandbox-Designs kann das Problem bestehen, dass Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht voran, weil sie gar nicht merken, was sie alles schon erreicht haben, weil man eben vielleicht noch nicht weiß, wo es wichtig wird.
Ja, du hast nicht die Statusanzeige, dass deine Karte wächst.
Genau, und beim Dungeon hast du einfach ganz klar eine Strukturierung und man merkt, man kann sehen auf der Karte oder an den Checkpunkten, die man schon alle erledigt hat, wie viel man schon geschafft hat.
Genau, genau. Oder eben, was auch noch offen ist, wenn man, hier, da war noch eine Abzweigung.
Mhm.
Die sind wir nicht gegangen, was wäre wohl dahinter?
Genau. Dadurch hat man gleichgültig, ob man jetzt eine Karte hat oder nicht, ein bestimmtes Fortschrittsgefühl und ein Erfolgsgefühl auch. Und das kann durchaus hilfreich sein, glaube ich. Für Spieler, die das mehr so möchten.
Ja, ja. Ja, Dungeons neigen eben halt das eben, wie auch Kämpfe, die bei D&D oft stattfinden, zu einem Echtzeit-Blow-by-Blow-Spiel.
Mhm.
Dass man nicht lange zu Stecken überspringt oder abstrahiert, sondern eben, dass es passiert. Und deswegen ist die Beschreibung halt oft auch eher, ja, ein Live-Bericht so. Sportkommentar.
Dungeon, der Sportkommentar.
Ja, also bis zu einem gewissen Grad halt. Du beschreibst halt ziemlich unmittelbar, was passiert.
Mhm.
Das heißt, die Spielleitung gibt ziemlich unmittelbar Informationen. Da wird halt natürlich darüber geredet, wie man die, also, wenn es Football wäre, ein Timeout.
Ja.
Und dann
ja.
wird darüber geredet, was der nächste Spielzug ist.
Was die Optionen sind, ja.
Und dann macht man die sieht den, dann wird beschrieben, was daraus passiert. Und das ist im Kampf und im Dungeon erkunden, glaube ich, ähnlich.
Mhm.
Natürlich kann immer ein Spieler vorrennen und seine Aktion machen.
Teilen wir uns auf. Der beste Move in jedem Horrorszenario.
Ja, genau, genau.
Aber ja, stimmt, da sind sich Kampf und Dungeon auf jeden Fall vom Strukturellen ähnlich.
Ja, und beides halt Fucky von D&D. Dungeon World, das ja auch zum Namen trägt und auch bei der Apocalypse-Version von diesem Genre ist, hat ja mehr oder weniger gesagt, sie greifen die Erzählung, die man sich nach einem Dungeon-Abenteuer erzählt, auf als PBTA-Spiel, dass die Moves einem eher helfen, das Gefühl zu greifen, ohne notwendigerweise den Blow-by-Blow zu machen. Du kannst halt einen Move machen, der dich ziemlich weit nach vorne bezog. Wenn du Raum für Raum spielst, dann spielst du trotzdem Raum für Raum.
Ja, genau. Und da ist es halt das Interessante, dass es auch Moves eben gibt für die Situationen und für den Dungeon.
Genau, man kann Custom-Moves schreiben und man kann ja so praktisch die Uhren, also diese Gefahrenzähler schreiben, die dann hoch oder runter ticken, je nachdem, was die Spielenden tun.
Genau, und dann kann der Dungeon eine Situation auslösen.
Mhm. Moves haben halt auch klare Auslöser.
Ja.
Die sagen hier, wenn der Handlung das passiert, dann passiert regelmechanisch das.
Genau.
Ähnlich wie eine Falle oder so.
Mhm.
Aber, also, bei Dungeon World ist ein Kampf, oder eine Flucht oder eine Falle nicht notwendigerweise mechanisch unterschiedlich. Also ja, ja, es gibt natürlich Kampfmechaniken, wo auch Lebenspunkte runtergehen, weil es ist simuliert, aber jetzt prinzipiell kann man sehr viel mit einem Move abhandeln. Mhm. Es gibt natürlich auch ganz andere Ansätze an Dungeons.
Ja, how to host a dungeon, mhm, kann man da nochmal reinwerfen. Genau. Ist vielleicht auch für die Spielleitung ganz interessant. Das ist ein Solospiel um die Dungeon-Erstellung.
Ja, genau. Das ist eben dieser Aspekt, das Dungeon-Zeichnen und so als in den Mittelpunkt stellt. Und dann, mhm, ja, sowas kann man halt auch machen. Einfach auf rauszoomen, auf eine andere Perspektive gehen und anders zu interagieren. Das fand ich interessant, aber ja. Ansonsten, Dungeons sind so vielen Spielen vorgekommen. Es gibt Dungeon-Abenteuer, sogar für die Welt der Dunkelheit.
Ja, ich bezweifle, dass es für irgendein Rollenspiel, das nicht komplett ohne Abenteuer, also ne?
Ja, also für die klassischen
Spiele. Für die klassischen gibt es auf jeden Fall welche, wenn...
Sobald sie groß genug werden, eben. Ja, aber was gehört in so einen ordentlichen Dungeon rein?
Monster!
Ja, das wandernde Monster ist halt ein Klassiker, mit der Zufallstabelle kommen kann, um halt auch die Spannung hochzuhalten. Es kann immer was passieren. Mhm. Es kann immer ein Monster einfach angelaufen kommen, wenn man zu viel Zeit verbringt mit irgendwas.
Oder zu laut ist. Oder genau. In den falschen Raum eindringt.
Genau, und dann gibt es halt die Monster, die in Räumen warten und brav sind. So. Mhm. Bis man Bescheid stößt und dann machen sie ihr Ding.
Ja, es gibt eigentlich immer Fallen. Mhm. Irgendeiner Art. Ich meine, es kann nur sein, dass du das Monster auslöst. Das kann ja auch schon eine Falle sein.
Ja,
aber genau. Vor allem halt tatsächlich so die klassischen Indiana Jones Fallen.
Also ich finde es okay zu haben, mhm, aber zu viel Angst vor Fallen macht das Spiel anstrengend. Und zwar für alle. Als Spieler, ich weiß, sie sind klein, aber ich kann es auch nicht sagen, weil ihr wollt es erkunden. Wenn ich sage, ihr müsst nicht jeden Raum mit jeder Tür abklopfen. So.
Millimeter für Millimeter durchsuchen, Stunden damit verbringen, ob da nicht irgendwo eine Falle sein könnte.
Genau, also wenn das Spiel nicht beinhaltet, das nicht zu sagen, dass es nicht so ist. Oder gerade wenn es einer ist, der von den Spielenden verlangt, halt sozusagen so sehr vorzugehen, dass das nicht ein Automatismus ist, den man einfach sagt, dann kann das anstrengend werden. Und auch für die Spielenden, wenn sie immer erwarten, dass hinter allem sich eine Falle verbergen könnte.
Mhm. Wenn das so ist, ist es fast schlimm, wenn keine kommt.
Ja klar, natürlich, die Erwartung baut sich ja auf. Also, mhm. Und es gibt ja auch Charakterklassen, die speziell mit Fallen interagieren. Also
ja.
Schurken zum Beispiel haben oft eine Fähigkeit, ich kann mit Fallen interagieren. Oder der Zwerg...
Ich kann sie auffinden, genau.
Genau, der Zwerg im alten DSA mit der Zwergennase, der Fallen und Geheimtüren denken kann. Ja, cool. Aber
wenn man solche Charakterklassen drin hat, dann ist es natürlich auch cool, wenn die was bekommen und Highlight-Momente dadurch bekommen, dass Fallen da sind, die sie aufdecken und entschärfen können.
Ja, aber lohnt sich der Wettlauf sozusagen? Also lohnt es sich, einen Charakter, der immer mehr Punkte da rein tut, Fallen zu entschärfen, in der Runde zu haben und als Spieler musst du auch dann immer mehr Fallen mit immer größerer Herausforderung in den Charakter einbauen, damit das auch wertgeschätzt wird.
Naja, ich würde sagen, das muss man halt nicht als Wettlauf gestalten. Kann man natürlich, wenn man das interessant findet, aber in sich reicht es für so einen Charakter, wenn das ab und zu mal vorkommt. Mhm. Und dann muss nicht in jedem Raum die noch interessantere Falle sein. Who cares? Es sollte dann pro Dungeon vielleicht mal eine Falle vorkommen, dass der Charakter sich nicht das Gefühl bekommt, oder dass die Spielerin nicht das Gefühl bekommt, dass da jetzt Punkte verschwendet zu haben, das ja, sich zu nehmen. Aber die müssen halt nicht immer mega kreativ und sonst wie ausgetüftelt sein, nur um das zu rechtfertigen.
Ja, wobei halt die Insiders-Falle finde ich eigentlich nicht das spannendste Element oder nicht die spannendste Nutzung einer Falle.
Nein, also wenn der Charakter sofort stirbt, nur weil er die Falle auslöst aus Versehen, es ist halt
ja, also
blöd.
Wenn man halt jetzt nicht gerade den Dungeon Crawl Classic Funnel spielt, wo
es darum geht, dass genau, nicht alle rauskommen.
Genau. Ja klar, aber also, ja, du gehst da rein, du löst was aus und es fällt ein tonnenschwerer Steinwerk von der Decke. Und
zerquetscht den Raum.
Ja, genau. Das ist halt, oder ja, du fällst runter und da ist halt einfach eine Gruppe mit angespitzten Telefonmasten. Ja, ja. Cool. Mhm. Also ja, natürlich sind das irgendwie effektive Fallen, aber ich würde mir mal überlegen, welche von so diese Falle. Mhm. Also ist es was einen Weg versperren soll? Ist es was den Charakter Ressourcen kosten soll, also die paar Lebenspunkte? Gegenstände, die sie einsetzen müssen, diese Falle zu entschärfen oder zu überwinden? Oder soll es einfach eine Szene aussehen? Also ist es praktisch ein narrativer Move, wie der Raum füllt sich mit Wasser und ihr müsst jetzt dieses Problem lösen, dass ihr die Falle ausgelöst habt. Das ist eine Steinkugel, die angerollt kommt, von der man weglaufen muss. Also ich finde die Fallen immer spannender, die eben nicht nur halt demonstrieren, hier ist es tödlich, weil hier gibt es Fallen und weil. Und jetzt ist dieser Charakter halt von einem Metallspieß durchbohrt worden und wir sind 3 Level tief in einem Dungeon und wo kriege ich jetzt einen neuen Charakter her oder sitze ich den Rest des Abends hier rum? Also ist eine weniger spannende Frage als: Fuck, dieser magische Magnet hat mein Schwert an die Decke genagelt, was machen wir nun?
Mhm. Oder noch besser, meine Rüstung.
Genau, der Paladin hängt an der Decke. Was ist. Wie schmeißen wir den da jetzt raus?
Ja.
Also, ich finde sozusagen auch bei Pfeilen den Impro-Ansatz von, es geht weiter. Also
ja,
wir nehmen die Prämisse an, die hier ist in Dungeon, und es ist halt nicht ein klares Nein, sondern es ist halt ein Nein, aber oder ein Ja, aber.
Selbst wenn man in die Fallgrube fällt, angespitzten Flacken, dann ist es halt ein, wie schwer verletzt kommst du unten an und wie kommst du da wieder raus?
Genau.
Und kein, ja, du bist tot.
Genau, Insta-Death finde ich immer das langweiligste Ergebnis einer Falle.
Mhm.
Und das ist das Unbefriedigendste fürs Spiel so.
Ja. Also das kann man höchstens machen bei einer Falle, wenn bevor der Auslöser entschärft wird, für die Person noch nicht klar ist, was für eine Falle es ist, und es wird geschafft, es zu entschärfen, dann kann man ja im Nachhinein erzählen, was für eine tödliche Falle sie da entschärft haben.
Ja, aber ist das nicht so Illusionismus?
Ja.
Viele Leute, die Dungeon spielen wollen, wollen eben speziell, dass ihre Entscheidung eine Bedeutung hat.
Es hat ja eine Bedeutung, denn wenn sie es nicht geschafft hätten, sie zu entschärfen, dann wäre eine andere Falle ausgelöst werden, die nur weniger tödlich ist.
Ja, ich glaube, da sind viele mit unzufrieden. Also, ja, natürlich, wenn man es sich merkt, ja, aber.
Also, natürlich, man sollte es nicht merken im Spiel.
Ja, aber schon, gerade wenn man eine Karte zeichnet und einen Dungeon vorbereitet. Und also viele Leute wollen eben, sagen wir mal, die gamistische Herausforderung. Oder, die wollen eben tatsächlich mit diesem Dungeon interagieren, unter der Fairness, dass es passiert, was passiert so. Das sind die Gegebenheiten. Das ist eine Karte, das suggeriert, dass das fest ist. Und wenn du halt die Entscheidung triffst, wir gehen links oder rechts, es sollte nicht bei jedem derselbe Raum kommen.
Ja, natürlich nicht. Nein, aber es geht ja nur darum, dass man eine Falle austauschbar macht, was ihre Tödlichkeit angeht, oder dass sie halt tödlicher wirkt, wenn man sie entschärft hat, als sie es gewesen wäre, wenn sie ausgelöst hätten.
Ja, wenn sie immer nur die tödlichen Fallen schaffen zu entschärfen, ist es irgendwie auch ein Muster.
Ja, ich sag ja nicht, dass es immer vorkommen sollte, sondern dass man es mal einbauen könnte.
Ja.
Also
ja.
Wenn man, dass man tödliche Fallen auf diese Weise einbauen kann,
klar.
Wenn man tödliche Fallen gerne zeigen möchte.
Ja, oder man kann sie bereits ausgelöst zeigen.
Ja.
Für wem anders oder halt eben das Redshirt da reinlaufen lassen, natürlich.
Wenn man ein Redshirt hat, ja.
Genau. Was kann man denn ja mitbauen?
Genau.
Also ja, natürlich gibt es die Sachen, und manchmal sind tödliche Fallen oder manchmal sind Fallen auch eine der Gegebenheiten, die du nutzen kannst, wenn du eine Falle entdeckt hast.
Kannst du sie benutzen gegen andere Wesen?
Genau, du kannst Gegner reinlocken.
Mhm.
Als ich den Orkenhort für das Schwarze Auge gespielt habe, also modifiziert, hatten wir so, dass da auch Orks mit reingegangen sind, die auch die Sachen rausholen, die auch dieselben Sachen rausholen wollen, den Orkenhort zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten die SpielerInnen eben nicht nur den Dungeon zu erkunden, sondern wurden von einer anderen Gruppe auch verfolgt, die da mit drin ist, und konnten dann die Fallen und Gegebenheiten gegen die Gegner nutzen. Das war ein ganz guter Twist für das Abenteuer, fand ich.
Ja, prinzipiell, man braucht halt ein bisschen Konsens zur Falle.
Ja, genau. Ich würde vorher absprechen, wie man mit Fallen umgeht. Also, also wenn ich ehrlich sage, ihr müsst nicht darum fürchten, dass euer Charakter, weil sie einen falschen Schritt machen, weg sind. Macht euch da keine Sorgen. So. Ihr müsst nicht so risikoavers spielen.
Ja.
Dann
bietet sich halt ein anderes Spiel an, ein anderer Spielstil.
Genau, oder ja, diese Kommunikation sollte man mir zum einen als Spieler nur glauben, dass ich das nicht so möchte.
Ja.
Und zum anderen auch sagen, wir wollen aber das.
Genau, und wenn man darüber kommuniziert?
Genau, vielleicht wollen die alle spielen in Insta-Death. Und vielleicht sind alle Spiele mit Illusionismus okay. Auch für Dungeons gibt es Spielstile und Spielstilabsprachen und Erwartungen, die man setzen kann.
Ja.
Und ja, gerade wenn alle SpielerInnen bei Pfeil Insta-Death erwarten, und in Wirklichkeit ist es für dich einfach der Plan, da eine Handlungsmöglichkeit zu bieten, sind da die Konsequenzen und der Umgang damit anders. Und ja, ich würde es einfach absprechen.
Ja.
Genau. Rätsel gibt es auch noch als klassisches Dungeon-Element.
Ja. Und da stellt sich immer die Frage, ist es ein Rätsel für die Spieler oder ist es ein Rätsel für die Charaktere? Und ich würde sagen, am geilsten ist es, wenn es beides ist. Ist natürlich auch schwieriger. Aber also manche Gruppen haben da vielleicht auch gar keinen Bock drauf und dann haben sie dann ein Rätsel und dann wollen sie einfach nur würfeln, wie gut ihr Charakter das hinkriegt.
Ja, ja klar, aber viele Spiele bieten halt Mechaniken, um Rätsel zu lösen, auch indem du einen Wurf würfelst. Genau. Und sei es D&D 1, du würfelst auch Intelligenz.
Genau.
Also irgendwie kann man immer das mechanisch abstrahieren, wenn man gerade einen Tipp braucht. Aber ich mag es auch tatsächlich ganz gerne. Also gerade bei DSA, bei Neovaras Vermächtnis zum Beispiel, was ich hier mitdesignt habe, da haben wir die Rätsel so gebaut, dass ist mit sehr viel Hintergrundwissen kann man die einfach lösen auf einer Spielerebene, weil man sich mit DSA gut auskennt und so.
Mhm.
Aber, und manchmal war es halt auch einfach eben hier einfach Rätsel so, wo man sich irgendwo reindenken musste. Auch die gab es aber. Es gab halt auch mal Proben, wie man bestimmte Elemente sozusagen auf die Charakterebene oder auf die Spielwerteebene bringen kann.
Mhm.
Dass man sehen kann, ja, ich würfel halt und dann kriege ich diesen Tipp über Wissen. Oder ich würfel eben und dann kriege ich diesen Tipp für, wie halt die sozusagen das Verschieberätsel auch so mal weitergeht.
Ja.
Und das finde ich einen ganz guten Ansatz, sozusagen die Möglichkeit zu geben, über Werte der Spielcharakter weiterzuhelfen. Andererseits ist jedes Rätsel auch bis zu einem gewissen Grad ein Engpass.
Ja, was wenn es nicht gelöst wird?
Genau, das sollte man überlegen. Ob das möglich ist, ob das Spiel auch Spaß macht, wenn das Rätsel nicht gelöst wird. Und ob man dann irgendwie ob man einen anderen Weg nehmen kann durch den Dungeon. Ob man Tipps geben kann. Ob man Charaktere einbaut, also NSC, die dabei helfen können.
Mhm.
Sowas halt.
Ja.
Oder ob es eine Brute Force-Möglichkeit gibt, wie
dann hämmert er auf die Wand. Ich zerschlage einfach den Knoten und dann ist das...
Ich habe eine Zweitschlüsse gefunden.
Mhm, das ist meine Axt. Ja, für Rätsel finde ich halt auch immer, damit die SpielerInnen gut mitarbeiten können, Hands-out und Haptik ganz cool. Wir hatten das bei Donner und Sturm, das Jasmin geleitet hat. Auch ein großes Schwarze-Auge-Abenteuer. Und da gab es auch Rätsel-Dungeons und allgemein Rätsel-Stuff. Und da gab es halt auch viele Handouts. Das fühlte sich ganz cool an, weil man einfach auch quasi ein Äquivalent des Rätsels, das man sich vorgestellt hatte, vor sich liegen hatte und miträtseln konnte.
Ja, es war nicht nur eine Zeichnung, sondern man konnte bei den Verschieberätseln tatsächlich die einzelnen Elemente einfach rumprobieren. So.
Genau, und das ist schon ganz nice, dass man dann eben selber machen kann, selber haptisch lösen kann, selber mitdenken kann, ohne es auf eine komplette abstrakte Ebene heben zu müssen.
Ja, aber auch wenn das Rätsel nur eine Schriftform ist.
Mhm.
Also wenn einfach da ein geschriebenes Rätsel steht. Ist es nicht das Verkehrste, das auch als Handout rauszugeben, damit die Spielenden es jeweils sehen können? Du musst es nicht dauernd vorlesen, sie müssen es nicht mitnotieren. Du sparst die Zeit einfach jedem...
Es sieht hübsch aus im Zweifelfall.
Genau, du kannst noch ein bisschen Immersion schaffen und ansonsten haben alles halt eine Hand.
Mhm. Und es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, ein bisschen besser drüber nachzudenken, finde ich.
Mhm.
Ich bin bei Texten, die ich lese, deutlich geistig mehr dabei, als wenn ich es nur höre.
Mhm.
Also wenn man mir ein Rätsel aufschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es lösen kann, viel, viel höher, als wenn man es mir sagt. Und wenn man es sowohl geschrieben hinlegt, als auch ein, zwei Mal vorträgt, holt man also alle Leute ab, egal auf welches sie mehr anspringen.
Genau, und was man sich auch bedenken sollte, ist halt, wie Plausibilität halt Dungeons eine Rolle spielt. Also das klassische DSA-Rätsel, auch wenn es halt einfach ein Beispiel aus alter Zeit ist, ist halt, dass die Antwort die Rolling Stones sind und das Rätsel aus Popkultur-Anspielung besteht.
Mhm.
Und möchte man sowas? Oder möchtest du halt den Raum, in dem Drache eingemauert ist, der da nicht reinpasst? So? Ist dir das wichtig, dass dein Dungeon Sanitäranlagen hat? Also das ist beim Dungeon-Design halt auch etwas, was manche Leute bedenken. Wo manche Leute einfach sagen, nee, ich mache halt einfach hier die Räume aneinander, weil es geil ist. Es gibt die Kristallkaverne und dann danach ist direkt ein Drachenhort und darunter ist ein See. Und da drunter ist ein Schloss.
Mhm.
Und so, ja, wie ist das denn gekommen? Ja, keine Ahnung, es ist halt geil.
Ist so.
Genau, und andere, ja, wie tut sich denn das dann statisch aus? Müssten die Säulen nicht dicker sein?
Mhm.
Und, ja, also beides auch wieder valide Ansätze ans Design.
Ja.
Und aber ist was, wo man auch wieder nachdenkt, so.
Mhm. Ja, ich bin da sehr von der Schule, also ich muss jetzt nicht über die Statik nachdenken,
mhm.
aber das hat mich schon immer an manchen Dungeons gestört. So, wie kommt denn dieses Monster da überhaupt rein? Wie kann jetzt in diesem abgeschlossenen Raum, der keine weiteren Ausgänge hat, so eine Riesenamöbe sitzen? Wie ist die da reingekommen?
Ja, so, gut, bei Riesenamöben kann ich mir mal vorstellen, dass sie irgendwie reingeflossen sind,
aber bei...
Ja, bei irgendeinem lebenden Tier so.
Ja, ne, das ist so... Wie ist das da hingekommen? Und warum?
Ja.
Was macht das da? Also klar, man kann natürlich immer noch die Monster haben, die von irgendwem da reingesetzt wurden, damit sie Leute anfallen. Mhm. Als Schutz. Dann müssen die aber auch gefüttert werden. Und es ist halt einfach so...
Ich glaube, es ist auch ein bisschen die DSA-Schule. Zum einen, wenn man sich alte DSA-Abenteuer, also die richtig, richtig alten, das waren halt nicht die plausibelsten Dungeons. Mhm. Also, ob sie richtig gut waren und vom Design her auch das streitbar bis zu einem gewissen Grad, aber plausibel waren sie oft nicht.
Ja.
Und dann gleichzeitig hat man halt eine Welt, die sehr simulationistisch ist und sehr Information bedacht. Das heißt, wenn man heute einen DSA-Dungeon macht, dann denkt man drüber nach, wie der in der Welt existiert und warum.
Oh ja. Als ich für ein Heldenwerk auch mit Autoren zusammengearbeitet habe, die einen Dungeon machen wollten und die dann eben Angaben machten, so, ja, dann kommen da die Riesenspinne oder so. Und ich so, okay, wo kommt ihr her? Ich habe schon mal so die Rückfragen gestellt. Okay, das Loch, durch das die ganzen Viecher jetzt reinkommen könnten, ist ja neu. Die werden ja jetzt nicht alle in den letzten zwei Nächten da reingekrabbelt sein. Mhm. Wenn die da schon länger wohnen, wie kommen die da rein? Wovon haben sie sich ernährt? Mhm. Ich so, macht euch über diese Fragen Gedanken. Weil ich finde es richtig schlimm, wenn man in so ein abgeschlossenes Ding reinkommt, hermetisch verriegelt und dann sind da lebende Tiere drin.
Ja, unmotivierte Wölfe.
Ja. Ich weiß, dass das manchen vollkommen egal ist, aber mich regt das furchtbar auf, wenn ich das erlebe. Und deswegen habe ich da auch dafür gesorgt, dass das alles Gründe hat und dass die teilweise aus dem Text und aus dem gemalten Dungeon ersichtlich werden.
Ja, hast du den liebsten Dungeon, den du als Autorin oder Redakteurin gemacht hast oder betreut hast?
Ich habe nicht so viel betreut. Den ich jetzt schon mehrmals auch geleitet habe, war aus Federfall. Und ich finde den schon ganz spaßig, weil man halt auch mehrere Möglichkeiten hat, ans Ziel zu kommen.
Ja, es ist halt eine klassische Grabanlage.
Ja.
Aber eben auch mit einer Kultur, die für Spielende interessant sein kann. Also man hat halt eben ein bisschen das Ägyptologengefühl, dass man...
Dass man
nur in einem Grab ist, in dem man nicht sein sollte, so kulturell, aber sich trotzdem umguckt und interessant.
Dinge sind interessant, Dinge sind spannend.
Die moralische Frage ist, ob man was einsteckt oder was den Leuten lässt, für die das eine kulturelle Bedeutung hat.
Genau. Da hängt viel dran. Und es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man muss nicht den Brute Force Weg nehmen. Ja. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten.
Genau, es gibt halt nicht nur einen linearen Weg, sondern es gibt halt mehrere. Ich habe das Abenteuer jetzt tatsächlich zweimal gespielt. Hat sich einfach so ergeben. Und beide Male sind wir den sehr anders angegangen und haben den anders gelöst. Also das ist auch ein Dungeon, der Wiederspielwert hatte, was ganz cool ist. Ich glaube, mein Liebster, den ich betreut habe, wäre der Dunkle Manadi.
Mhm.
Das ist halt eher auch High-Level-Dungeon mit einer Chimäre, die da rumläuft. Spoiler. Und das ist halt eine alte Grabpyramide, die bis zu einem gewissen Grad umgebaut wurde.
Ah ja.
Aber ja, Dungeon Crawl ist natürlich auch ein Spielstil.
Mhm.
Und ich denke, das ist auch einer, also wenn man variantenreich genug Dungeons spielt, ist es auch einer, den man hauptsächlich spielen kann. Also ich tue es nicht, aber es ist einer, mit dem man hauptsächlich spielen kann. Und es gibt auch Leute, die es, also offensichtlich Leute, die es tun.
Genau, ich glaube, es gibt durchaus viele, viele Rollenspieler, die in erster Linie Dungeon Crawl spielen. Ich glaube, dann braucht es variantenreiche Dungeons, aber das ist ja auch kein Problem.
Genau. Und ja, ich glaube, ein Kernelement davon ist, dass Charakter einfach in Gefahr schweben. Also immer, wenn du im Dungeon bist, bist du in Gefahr.
Ja, es ist halt immer ein Nervenkitzel dabei.
Mhm. Die Frage ist, wie tödlich soll es dabei sein?
Ja, und ich glaube, in den meisten Fällen, in denen man spielt, wenn man eben nicht so ein Ding macht, wo man vorher schon weiß, es kommen nicht alle lebend raus, also wo die Spieler vorher wissen, es kommen nicht alle lebend raus, ist es schon eher keine Sache von Charakterverschleiß, sondern auch eher, wo man hochlevelt und besser wird durch den Dungeon.
Ja, ich glaube, dass viele Leute das schätzen, gerade so im Oldschool-Spielstil, dass, wenn wir es gut machen, kommen alle lebend raus. Ist es nie garantiert.
Mhm. Zumindest, dass man das Gefühl bekommt, es wäre nicht garantiert.
Ja, oder und das ist tatsächlich
vielleicht stimmt auch mal wirklich
genau. Genau, das ist halt eben, ist manchmal nicht ein Würfel oder eine Entscheidung. Und der Fail-State ist tatsächlich, dass der Charakter tot ist.
Mhm.
Und das ist durchaus was ich weiß, das Spielen das schätzen. Und möchte den, also ich kann es auch verstehen, aber selbst bei Oldschool-Spielen bin ich als Simulationistin immer sehr schnell mit meinen Charakteren verbunden.
Ja.
Und möchte die am Leben erhalten und gebe ihnen eine Persönlichkeit. Das ergibt sich halt so. Also sind halt nie oder ganz selten oder nur mit, wenn ich mich dazu durchringe oder zwinge, meine reinen Avatare, mit denen ich in der Welt interagiere.
Mhm.
Und das deswegen neige ich persönlich gar nicht so sehr dazu, das anzustreben, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die es halt sehr gerne tun.
Ja, ja.
Aber du hast ja von Hochlevel und so gesprochen. Ja, der Dungeon wird immer schwerer, aber man schafft es halt immer wieder. Und ja, es ist so ein Balancing-Act, auch in der Spielleitung, halt die Herausforderung so zu positionieren, dass sie halt immer irgendwie schaffbar sind und die Spielenden nach vorne gehen. Während man es natürlich auch so machen kann, ja, es gibt die Herausforderungen, die sind vielleicht auch zu stark für euch, da müsst ihr weglaufen, da müsst ihr einen anderen Weg finden. Oder später wieder kommt, ist natürlich auch was manche einfach, aber wenn du eben, ich sag mal, die Power-Fantasie haben willst, man schafft es halt, man kann es schaffen. Man geht nach vorne.
Wir rätseln und schnitzeln uns da durch.
Genau. Dann muss es eben so balanciert sein, dass
es schwer ist, aber schaffbar.
Genau. Ja. Und da hast du ein Dungeon aber auch eine sehr gute Möglichkeit, die Macht seiner Charakter direkt zu spüren. Du hast halt Begegnungen, du hast Herausforderungen, du bist in Gefahr. Aber wenn du eben diese Gefahren immer meisterst und nach vorne gehst und weitere Sachen schaffst und Gegner, die vorher schwer waren, sind jetzt einfach. Und dieses Powergefühl lässt sich halt auch in Dungeons sehr gut darstellen. Plus eben, was du schon sagtest, dass die Progression Raum zu Raum, Level zu Level.
Ja, man spürt direkt, wie man cooler wird.
Genau. Ja, ist natürlich, ja, also für manche würden sagen, das ist nicht der klassische Dungeon Crawl, aber gehen Dungeons auch ganz ohne Crawl, also in anderen Spielstilen, in alternativen Umsetzungen?
Wir hatten es ja schon erwähnt, also so als Horrorerzählung geht es auf jeden Fall auch.
Genau, man kann, also ja, zum einen ja, so Verliese, Labyrinth und so können sehr horrormäßig sein.
Wenn man den Fokus auf die Fallen legt und was passieren könnte und wovor man sich schützen muss.
Auf die Tödlichkeit, aufs Weglaufen.
Ja.
Es gibt auch viele Oldschool-Renaissance-Spiele, die eben sich besonders in den Horror reinlehnen, dass es halt super gefährlich ist und wie traumatisiert es für einen Charakter eigentlich wäre, regelmäßig Dungeon zu crawlen.
Also als Horrorerzählung geht es auf jeden Fall.
Genau.
Ich glaube, es ist relativ leicht.
Ja, ich denke, das Erste, was man machen kann, um vom Dungeon-Crawl-Genre wegzukommen und Dungeons trotzdem zu bespielen, ist, sich vom Play-by-Play Raum zu Raum zu lösen und einfach nach vorne zu schneiden manchmal. Ihr tastet euch vor Raum für Raum, Treppe für Treppe und seid nun sozusagen 3 Stockwerke tiefer, wo das nächste spannende Ding passiert.
Ja.
Also man muss nicht so procedural vorgehen.
Genau, man muss eben nicht jeden Zentimeter abtasten.
Nicht alles kartografieren.
Ja.
Was auch geht, ist der Heist.
Oh ja.
Also ja, einfach hier im Dungeon ist was Wertvolles und wir müssen Pläne machen und wir sind kompetent, das rauszuholen.
Mhm. Und ja, wir haben Indiana Jones schon erwähnt. Im Prinzip sind das klassische Heists.
Ja, ja. Also bis zu einem gewissen Grad, ja. Und man kann natürlich halt auch den Ocean's 11, wir stellen ein Team zusammen. Das geht auf eine D&D-Party. Shadowrunner tun das sehr oft.
Ja.
Also viele Shadowrun Dungeons in Anführungszeichen sind Heists.
Ja.
Also, aber auch da, du arbeitest mit Plänen, wobei ich für einen Heist wahrscheinlich den Plan vorher offenlegen würde oder die Möglichkeit geben,
dass man zumindest einige Dinge weiß.
Genau, zu erkunden, eine Version des Plans zu bekommen.
Ja.
Übrigens findet man tatsächlich einen Plan des Orkenhorts in der alten Orkland-Trilogie bei DSA und kann den dann benutzen. Allerdings ist der im Original spiegelverkehrt.
Ist das Absicht?
Ich weiß es nicht. Also entweder ist es genial, oder Verwirrung. Aber auf jeden Fall ist es in der Purpurturm, ist die Karte, die man bekommt, ist halt spiegelverkehrt zur Karte, die in der Orkenhort drin ist.
Cool.
Ist mir halt nicht aufgefallen.
Ja.
Im Finale ist es dann, also als sie dann tatsächlich drin war, ist es aufgefallen und ist an sich ein gutes Element so.
Ja.
Ich hab mir noch nicht die richtige Karte gegeben.
Das ist ziemlich gut.
Ja. Also auch selbst, wenn es Zufall war.
Ja, ja. Spiegelverkehrte Karte oder halt eine unvollständige, veraltete Karte. Aber halt, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie grob zu wissen, worauf man sich einlässt.
Genau. Und
also, ich meine, bei Indiana Jones weiß er ja vorher auch schon viel.
Genau. Aber es gibt halt immer dann, warum ausgerechnet Schlangen und sowas.
Aber das ist ja klassisch auch für Heist, dass man eben, dass Überraschungen kommen, genau. Dass nicht alles funktioniert.
Man hat zwar einen geilen Plan, aber es läuft nicht danach so.
Genau. Und tatsächlich finde ich, auch Heist-Abenteuer können eben sein, wir haben einen Plan gemacht, wir haben richtig viel Zeit reingesteckt, den perfekten Plan zu machen und es gelingt alles. Wir kommen halt nicht komplett glatt raus, aber es hat alles funktioniert. So, ja. Das ist auch cool. Ja. Aber eigentlich, wenn es jedes Mal so wäre, ist irgendwann auch langweilig. Man möchte auch.
Nee, man möchte nicht jedes Mal verraten werden, aber irgendwie.
Ab und zu darf mal was schief gehen.
Genau. Und da kann man natürlich auch Mechaniken nutzen, wie halt bei Leverage, wo man. Natürlich haben wir daran gedacht, so. Ja. Mhm. Rückblende, wie man die 10-Fuß-Stange kauft.
Ja.
Irgendwas in dem vollen Beutel steckt oder was auch immer. Also man kann diese Techniken halt auch nutzen, dieses. Okay, und so. So läuft der Plan und.
Ja.
Um erzählen, zur Planung zurückschneiden und so. Sowas kann man halt auch, indem man nach vorne schneidet, zu sagen, die Charakter sitzen am Lagerfeuer zusammen, haben den Dungeon schon erlebt und erzählen dann, wie es gewesen ist. Dann bricht nee, das war ganz anders so. Quatsch. Als ob du den Drachen in deiner Hand erwürgt hättest.
Das ist offensichtlich die Erzählung vom Zwergen hier.
Ja, und Dungeons können auch Landschaft sein, wenn man sie groß genug baut.
Ja, ja.
Also ein Mega-Dungeon, kannst die Underdark, bei denen natürlich ein riesen, das ist praktisch ein Kontinent unterkellert. Aber ja, einfach wenn es groß genug ist, wird es halt mehr zur Landschaft, wo es halt auch, wo man auch nicht mehr Raum für Raum vorgehen beschreiben kann, wenn man nicht Monate da verbringen will.
Wo man dann eher auch den Stil von Räumen beschreibt. Also
ja.
So, was für eine Wirkung hat das auf euch? Was fehlt ihr prinzipiell?
Und man kann Dungeons natürlich auch symbolisch verwenden.
Mhm.
Also gerade Träume kann man natürlich auch als Abfolge von Räumen und Herausforderungen aufbauen und solche Sequenzen nehmen.
Ja. Im Prinzip ist es ein Dungeon, aber es kann eben symbolisch für etwas anderes stehen.
Genau, genau. Und ja, Kartenzeichen ist natürlich auch wovon sich lösen kann.
Ja, wenn man möchte. Ich finde, Karten haben auf jeden Fall ihre Berechtigung bei Dungeons. Also immer und gerade auch bei Dungeons. Weil es eben dieses Aufdecken von Teilen von der Karte und so auch für mich sehr hilfreich ist bei der Visualisierung.
Ja, also warum stellt man visuell dar, würde ich fragen. Und zum ersten Mal würde ich sagen, dass sich alle erinnern.
Und wissen, wo sie sind.
Genau, ja, das ist hilfreich. Gerade wenn du unterbrichst zwischen den Sessions.
Wir sind 3 Sessions lang in diesem Dungeon und in der zweiten Session 2 Wochen später. Wo sind wir? Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man eine Karte hat.
Und wenn man den Dungeon nochmal besucht. Ist es auch für Spielleitung und Spielen hilfreich, wenn er nochmal so aussieht wie vorher.
Ja, ja.
Also es konsistent bleiben. Und ich hatte auch schon vorher gesagt, eben, wo es um Illusionismus ging. Es kann auch einfach eine Festlegung sein, dass die Spielleitung legt sich jetzt fest, so sieht der Dungeon aus.
Ja.
Und das wird nicht verändert, weil es ist die Karte.
Genau.
Und das.
Da können sich alle darauf verlassen. Auch die Spielleitung kann sich darauf verlassen, dass alles, was beschrieben wurde, klar ist.
Genau, genau. Und ja, was wären Alternativen?
Spielkarten, weiß ich. Es gibt durchaus da Systeme, wo man. Das man über Karten darstellen kann.
Genau, wenn man einfach so auf den Tisch auslegt.
Ja.
Genau.
Und wenn es nur ist, so was befindet sich in diesem Raum und Karte gezogen und hingelegt. Solche Sachen gibt's.
Ja, man kann Dungeons auch als Flowchart darstellen. Mhm. Also wo nicht halt die konkreten geografischen Gegebenheiten der Räume dargestellt werden, sondern einfach, wie hängen die Räume miteinander zusammen und wo kann ich längs gehen.
Mhm.
Das funktioniert. Und eben wenn du nicht im Bodenplan spielst, kann das auch reichen.
Ja.
Da musst du halt nur beschreiben, ihr seid halt in einer Kaverne voll Pilze und davon gehen 3 Gänge ab. Einer nach Norden, einer nach Süden und einer in der Mitte.
Ja, die Karten müssen ja nicht, das Flowchart in dem Fall muss ja nicht alles enthalten, was zu sehen ist.
Genau, da kannst du dann einfach
hier die Struktur.
Genau, schreibst du Pilze und machst 3 Striche. Es ist halt viel leichter kartografiert und enthält, wenn du es halt nicht wirklich auf den Millimeter brauchst, alle Informationen.
Mhm.
Die du vermitteln willst.
Also ja, ja.
Du brichst es halt runter. Also man kann natürlich auch Zonen statt konkrete Räume machen, so. Also einfach einen größeren Bereich mit einem Begriff beschreiben oder auch Überschneidung von Zonen und sowas haben. Das kann ganz hilfreich sein, eben wenn man die konkrete Festlegung sich vorbehalten will. Oder wenn man eben Spiele spielt wie Fate zum Beispiel, also wo Spielende den Einfluss haben können, darauf wie der Raum aussieht.
Ja, ja.
Und es geht natürlich zuletzt auch kompliziert auf Mind.
Ja. Dann hat man eben die eben erwähnten Vorteile nicht, weil man keine visuelle Darstellung hat, aber wenn alle Beteiligten damit okay sind, kann man auch einfach sich im Geiste vorstellen, wie der Dungeon aussieht.
Genau, wird einfach beschrieben.
Ja. Ich habe es aber, glaube ich, oft erlebt, dass Leute nach Karten oder irgendeiner Visualisierung gefragt haben.
Ja, genau. Kannst du es mal gerade aufzeichnen?
Genau. Ich verstehe gerade nicht, in welchem Zusammenhang diese Räume stehen. Kannst du mal malen?
Genau, den Druck. Das dann auf einen Millimeter zu machen, muss man sich nicht geben?
Nee, da reicht ein Flowchart dann.
Ja.
Also wenn man nichts vorbereitet hat, weil man eigentlich State of Mind geplant hat und dann wird gefragt, ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung geht der Raum ab, was, wie ist das aufgebaut hier, dann reicht sowas völlig.
Ja, und ich würde auch sagen, da Absprache. Mhm. Wenn einer der Spielenden sich extra Kartografiepapier kauft und du damit mit Zirkel und Feder bereit sitzt, du hast so, ja, hier sind so drei Räume irgendwie, danach sind die nächsten. Auch da einfach, um die gegenseitigen Erwartungen abzuschenken.
Spätestens, wenn man zu der Situation kommt.
Ja.
Ein bisschen absprechen, was man möchte und erwartet, was erwartet wird. Aber genug von Visualisierung, reden wir von dem, was man bekommt. Beute, Schätze.
Ja, kommt ja jetzt drauf an, aus welchem Grund du in Dungeon gehst. Also man kann sich auch nicht kapitalistische vorstellen.
Absolut korrekt. Es kann ja genauso darum gehen, eine Geisel zu befreien, jemanden zu jagen, ein Monster zu erlegen.
Genau, es ist einfach die Abkürzung unter dem Berg durch.
Genau, da gibt es viele Gründe, in den Dungeon zu gehen. Entsprechend, je nach Motivierung der Charaktere, warum sie da gerade reingehen, braucht es Belohnungen, kapitalistischer Art oder auch nicht. Was Cooles zu finden, ist eigentlich immer nice, wenn man in den Dungeon geht. Und nicht nur verstaubte Gänge und wertlose Monster.
Ja, was ich aber in den Raum stellen will, sind Dungeons ein koloniales Narrativ? Also, es geht halt um eine Eroberung einer dir unbekannten, aber bewohnten Gegend.
Mhm.
Wenn man da schon mal als Gegend nimmt.
Man unterwirft die Bewohner.
Und beutet die Ressourcen aus, die man dort findet. Also, nicht zwingend auf Anhieb. Sind alle Dungeons symbolisch für Kolonialismus gedacht oder sollen...
Sollen das darstellen.
Sollen das befördern, dass man so denkt.
Wir wollten den Gedanken in euren Kopf setzen.
Genau, nein, es ist ein historisch gewachsenes Muster. Ja, das hängt natürlich wieder von den Motiven den Gegnern ab, die du da einbaust und wie du mit dem Dungeon umgehst. Aber es kann halt so sein, es ist halt einfach, ja, wir sind halt Leute, die hier irgendwo reinkommen und...
Wir wollen hier einen Schatz haben, wir wissen, dass der da ist und die Goblins, die hier wohnen, die wohnen auf unserem Gold, das hat ihren Pech. Und genau. Das hat schon ein bisschen was davon.
Ja, genau, man schlägt ja, also Gewalt einfach die übliche Methode ist oder halt selbst, wenn man da so nachdenkt, so ja, im schlechtesten Fall, ja, wie tricksen wir die aus? Okay, ja, vielleicht die sehen aus, als ob die ein Kalz ist. Vielleicht vergiften wir einfach Decken mit Krankheiten, die für uns ungefährlich sind, aber für die tödlich. Dann geben wir die denen. Dann sterben die und dann können wir reingehen, das Gold holen und ihnen die Senkelbleche aus den Schuhen ziehen.
Wenn man über sowas nachdenkt, dann weiß man, was für einen Dungeon man spielt.
Also ja, wie clevere Arten, Eingeborene zu töten, vielleicht dann doch eben koloniale Narrative bedienen kann.
Mhm.
Und ich, damit sage ich ja nicht, das spielt keine Dungeons jemals, sondern...
Nein, Blödsinn.
Aber seid euch bewusst, dass ganz klassisch ausgelegt, so als Frontier Narrative, kann ein Dungeon auch eben...
Diese Dinge replizieren einfach.
Genau, so, und das sei einfach bewusst sein, wenn man dieses Genre plant und angeht.
Ja, da kann man einfach mal das im Kopf behalten und...
Das vielleicht auch mal brechen oder gegenarbeiten.
Genau. Also wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, dass es super viele verschiedene Arten von Dungeons gibt und verschiedene Gründe, warum man da reingeht. Und bei den meisten davon ist es offensichtlich nicht passend. Ja. Also ne, wenn ich in einen Dungeon gehe, um die entführte Person zu retten, dann ist das offensichtlich kein Kolonial-Ding.
In der Regel nicht, genau.
So.
Aber wenn die Erwartung, also der Spielstil Dungeon Crawl, wenn er mit der Erwartung von Ermorden, Hochleveln und Beute machen oder mit einem Regelwerk, das für erbeutetes Gold ebenso Erfahrungspunkte oder Spielressourcen rausgibt, wie für besiegte, überwundene Gegner oder gelöste Herausforderungen,
Ja. Dann
wird es wahrscheinlicher, dass die Spielenden nach den ihnen gegebenen Belohnungsmechanismen handeln und zu kolonialen Genozidverbrechern werden.
Ja, das kann durchaus passieren.
Aber ja, wie stehen wir zu Dungeons? Also für mich sind sie wenig nostalgisch verklärt.
Ja, für mich auch nicht. Das ist irgendwie, sobald ich mit Rollenspiel angefangen habe, war mir bewusst, dass es sie gibt. Wahrscheinlich vorher schon und das ist mein gesamtes Verhältnis zu ihnen.
Ja, wir sind halt DSAler unserer Generation, die ja eher narrativistisch und simulationistisch geprägt sind, einfach in dem, was wir spielen. Wir spielen halt viel Indie-Spiele, wir spielen halt DSA mit Metaplot-Anbindung. Das ist was anderes als der klassische Dungeon Crawl.
Ja. Also wir haben beide, glaube ich, schon Dungeons gebaut.
Ja.
Aber halt eben, weil Bedarf da war, weil es irgendwas gab, was jetzt die Abenteueridee enthielt, zufällig einen Dungeon.
Genau. Oder hier hat es gerade gepasst, oder ich will mal einen Dungeon machen. Das,
oder die anderen wollen gerne einen Dungeon spielen, kann ja auch sein.
Genau.
So ein bisschen so konnte, ja.
Genau, das ist halt nicht unser Default.
Genau, wir können sie leiten, wir können sie spielen, wir können Spaß dran haben, auf jeden Fall, sonst würden wir es nicht machen. Aber es ist auch gleichzeitig nicht das Erste, woran wir denken, wenn wir an Rollenspiel denken.
Genau. Weil das ist BDSM. Nein, Quatsch. Aber es gibt durchaus Crossover.
Ja.
Um den Bereich mal anzu...
Ganz ehrlich, woran ich denke, wenn man mir das Wort Dungeon an den Kopf wirft, ist entweder zusammenhangsgesteuert oder Zufall, ob ich auf BDSM oder auf Rollenspiel zuerst komme.
Ich denke immer zuerst an Rollenspiel. Und
ja, guck.
Musst du erst mal damit klarkommen, dass es BDSM-Begriff sein kann. Aber auch wieder sicherlich ein Faktor der Zeit, wann wir BDSM geprägt wurden.
Ja, wahrscheinlich. Bei mir kam es ja zeitgleich mit Rollenspiel beginnen. Von daher...
Ja, was auf jeden Fall Dungeons und Dungeons gemeinsam haben, ist, dass die Location im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Ja.
Und eben auch was hermachen soll.
Genau. Der Aufbau des Dungeons trägt zum Storytelling bei und leitet im Zweifel die Dramaturgie.
Genau. Also ganz klassische Gänge.
Mhm.
Die halt eine Richtung haben. Und ja, natürlich, Dungeons und Pen Paper haben die. Aber wenn ihr euch irgendwie eine Fernsehserie anguckt oder einen Film, wenn da irgendwo ein Dungeon oder ein Domina-Studio vorkommt, es gibt immer diesen langen Gang, wo die ganzen Türen dran sind. Ich weiß nicht, wie alle im selben Set gefilmt werden, wahrscheinlich nicht, aber die sehen alle so ähnlich aus in den Filmen. Das ist immer dieser Gang.
Ja. So, jetzt zum Bereich Aufklärung. Das ist tatsächlich was, was ich glaube, tatsächlich auch eher was Amerikanisches ist.
Ja?
Und auch eher was Studiomäßiges ist. Also das ist so ein Ding von Professionelle, die dich zu deinem Raum führen, weil du dir da eine Session gebucht hast.
Mhm.
Auf anderen BDSM-Veranstaltungen findet man sowas nicht und ich habe es, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht gesehen. Das ist halt eher, um den Nervenkitzel hochzutreiben, während man dorthin geführt wird, um halt so einen dramaturgischen Moment zu haben.
Ja, und ich weiß, dass es auf jeden Fall Wartebereiche
gibt, mhm,
die absichtlich eben als sozusagen vorherig, das vorgelagert dienen.
Ich kenne jetzt zugegeben nicht so viele BDSM-Studios, also wo man eben bei professionellen Dominas und submissiven professionellen Personen bedient wird. Ich glaube, ich habe ein- oder zweimal betreten, weil da irgendwelche Veranstaltungen waren. Die waren nicht so aufgebaut.
Mhm.
Und das sind halt auch echt nicht viele. So vom Verhältnis, wie viele es gibt. Ich kenne da erst nie Veranstaltungen.
Mhm.
Entweder Stammtische, wo man sich einfach zum Quatschen getroffen hat. Genau, oder
da steht ja oft der Raum nicht im Mittelpunkt.
Also genau, da steht der Raum selten im Mittelpunkt.
Ich glaube, dass viele, die das Instinkt haben, wir haben hier so einen super geilen Raum, mit diesem Ambiente, den nutzen wir doch nicht nur zum Stammtisch, sondern für uns.
Richtig, aber eben auch Partys, ja, und Workshops,
mhm,
wo man dann teilweise einfach bestimmte Gegebenheiten braucht. Und da habe ich jetzt eher erlebt, dass es in Floors aufgebaut war, wie, mhm, eine Diskothek.
Mhm. Ja, das sind halt eben einfach große, überblickbare Themenbereiche.
Ja.
Also, ja, Zonen und Dungeon, einfach große Bereiche. Oder, ja, eben, ja, Floors wie bei einer Disco. Und auch der Raum gesehen werden zu sehen, ist natürlich auch eine Dramaturgie, die durch den Raum, durch die Gegebenheit geleitet wird.
Ja, also beim Sex Dungeon ist oft eher, dass es Möglichkeiten gibt, andere zu sehen und gesehen zu werden.
Ja, oder eben aber auch die Möglichkeit des Rückzugs und des Privaten in diesem semi-öffentlichen Raum, dass man eben den Weg hat, wo man hingeht. Und es gibt natürlich zum einen in, ja, so BDSM-Locations Spezialzonen wie, was weiß ich, der weiße Klinikbereich, weil Fliesen sind oder was auch immer.
Mhm.
Und das
alles mit Blut, bitte nur hier.
Genau, wenn man so ein Gynäkologenstuhl, was auch immer rumsteht, was halt, oder das Schulzimmer und so. Weiß, dass, weil die Flyer über ständig auslegen vom Gutshof, ist halt so ein BDSM-Location.
Das sind verschiedene Ferienwohnungen, alle eingerichtet für BDSM-Auslebung. Die meisten sind eher so für Pärchen gedacht.
Mhm, genau.
Oder halt Kleinstgruppen. Also die kann man wirklich einfach als Ferienwohnung mieten. Und die haben alle eine entsprechende Einrichtung.
Genau, die haben ein Thema eben.
Ja, jede Ferienwohnung hat ein eigenes Thema. Und es gibt sowohl den hellen, freundlichen Landhausstil, wo aber offene Balken sind, die für Bondage gut geeignet sind,
mhm,
und ein paar BDSM-Möbel drinstehen. Es gibt auch den im klassischen Sex-Dungeon-Stil.
Genau, also finster und Leder.
Alles
und
dunkel, Leder, ja, genau. Ketten und Gitterstäbe. So ist, die Ästhetik wird auch auf jeden Fall genommen.
Genau, das ist Arztbereich mit Wartezimmer, mit schäbigen Zeitschriften.
Die schäbigen Zeitschriften
sind das wichtig. Ist die Immersion wichtig. Also ja, das, eben dieser Aufbau ist halt dort vorhanden. Also die Räume sollen eben dann Ambiente geben. Das ist die Immersion des Spielers, die Spielgelegenheit schafft.
Mhm.
Und ja, also Deckenbalken sind zum Beispiel sowas. Und ja, es gibt natürlich auch immer so auf Partys Landings.
Ja.
Wo man reinkommt.
Also Eingänge und Übergänge, die entweder das Gesamte oder einen neuen Bereich vorstellen.
Genau, wo man einfach bewusster Übergang ist. Ein KitKat Club in Berlin zum Beispiel ist halt was, wo man reingehen kann. Und der ist halt erstmal eher ein Club- und Barbereich. Und dann gibt es da halt so einen Gang, der abgeht, der zu den noch kinkigeren Räumen oder so einem Swimmingpool, wo man Angst hat vor, reingeht. Sorry, falls ihr den Swimmingpool schätzt, ich hatte Angst vor dem.
Ich wollte gerade sagen, du hast Angst vor dem. Du würdest nicht draus trinken.
Ja, ich hätte Angst, dass da Wasser würde rumzukommen. Ja. Also bestimmt ist der verklort bis zum geht nicht mehr, aber.
Ja, möchte man dann auch nicht trinken.
Ja, das ist auch nicht eigentlich richtig. Es gibt keine Situation, wo ich da unter Wasser getaucht werden möchte mit dem Kopf.
Mhm. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich an deine Erzählung, dass es so eine Swinger-Location gibt als Schwimmbad. In Amerika?
In Toronto ist das, genau. Okay. Das ist der Oasis Aqua Lounge. Ist halt ein Sexschwimmbad von.
Und mein erster Gedanke war, geile Idee. Und dann so, ew! Man will immer nur der Erste sein, der das Becken an diesem Tag benutzt, nachdem es ordentlich gereinigt wurde.
Ja, ich glaube, da gibt es halt einfach auch einen Saunabereich zum Chillen und sowas. Ich kenne mehrere Leute, die hingehen. Wir haben auch einen offiziell transinklusiven Abend. Und ich weiß ja nicht, warum ich jetzt Werbung für eine Location in Toronto mache, aber es gibt Werbung in Podcasts und so. The Bedpost wird davon gesponsert und ich habe halt einfach unabhängig mehrere Leute in Toronto kennengelernt, die diesen Ort schätzen.
Und ich finde es halt super interessant und ich denke mir auch so, es klingt irgendwie auch super entspannt, aber irgendwie auch ein bisschen eklig, wenn.
Ja.
Also in den Pool zu steigen, wo Leute vorher drin Sex hatten, muss ich nicht unbedingt haben.
Ja, was man sich jetzt aber nicht vorgestellt hat, keine Ahnung, eventuell bei der Beschreibung des KitKat Clubs, aber auch von Dungeons ist Rollstuhlzugänglichkeit. Die ist aber gegeben. Du kannst den KitKat Club einfach im Rollstuhl reinfahren.
Ja, auch bei vielen BDSM-Locations wird drauf geachtet, was halt bei vielen. Es gibt immer welche, die es haben, es gibt immer welche, die es nicht haben.
Ja, aber der erste Gedanke bei Dungeons ist, es geht Treppen runter.
Ja.
Aber es ist halt nicht notwendig. Und auch bei Fantasy-Dungeons ist es nicht notwendig, auch wenn du also mit mehreren Leveln aufbaust, ist es nicht notwendig, dass da immer Treppen sind. Es können immer auch Rampen sein.
Mhm.
Oder alte zwergische Fahrstühle oder was auch immer du haben willst. Also
doch ganz ehrlich, wenn du dich ein bisschen in die Horrorrichtung lehnst, ist so ein Fahrstuhl auch richtig gruselig. Und oder aufregend, in welche Weise du auch immer haben möchtest.
Ja, ich hatte letztens bei Ketten für die Ewigkeit im DSA-Abenteuer, da geht man halt durch alte Zwergenwege, da hatte ich auch Fahrstühle eingebaut, da war ein Teil des Dungeons, durch die Zahnräder zu klettern, um die Blockade zu lösen.
Gruselig.
Da wir Nekromanten da runter hatten, haben sie einfach irgendeinen Zwerg aus dem Grab geholt und den Zombie reingeschickt, um die Blockade zu lösen. Das war ein sehr nützlicher Nekromant in dem Fall.
Du weißt doch, wie das geht. Komm.
Geh mal da rein.
Ja, schön, schön.
Die gegebene Ressourcen nutzen es halt. Wenn du Nekromanten da hast, dann sind beschriebene Leichen plötzlich eine Ressource.
Absolut. Ansonsten bei Fahrstühlen, ich habe es auch schon in Freizeitparks erlebt, dass wenn du bestimmte Karussells betrittst, dass du statt vorher so endlose Treppen und tralala auch mit dem Fahrstuhl hingefahren wirst.
Mhm.
Und auch das kann halt super die Spannung fördern. Ich weiß, dass sie es zum Beispiel im Hamburger Dungeon.
Eine ganz andere Art von
Dungeon. Ganz andere Art von Dungeon.
Hier, Gruselhaus.
Gruselhaus, Geisterbahn. Gruselhaus, Geisterbahn, wo man ein bisschen was über die Hamburger Geschichte lernt.
Ja.
Und da fährt man einen Fahrstuhl runter. Ich glaube, er fährt runter. Und ich glaube, es ist ungefähr ein Stockwerk.
Mhm.
Sie haben es aber so gemacht, als Attraktion, dass du das Gefühl hast, du fährst Kilometer weit runter.
Mhm.
Und
wahrscheinlich hängst du aber die meiste Zeit zwischen den Stockwerken und das Ding wackelt.
Ja. Und bewegt sich dabei gerade genug, dass du das Gefühl hast, runterzufahren.
Ja.
Und das ist halt richtig starker Spannungsaufbau und es gibt keinen Grund, das in Rollenspiel oder bei Kinky-Veranstaltungen nicht genauso zu nutzen.
Ja, das ist bei Kinky-Veranstaltungen manchmal spannend, dass Leute sich eher genervt werden, glaube ich, wenn der Fahrstuhl sehr lange fährt.
Ja, sehr lange sollte er nicht fahren, aber man kann auch dadurch passende Musik oder auch Eingesprochenes sehr, glaube ich, eine Erwartungshaltung schaffen.
Ja, Musik ist auf jeden Fall was man bei so Locations, Geräuschkulisse allgemein.
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, fast jedes Dungeon-Konzept kannst du auch accessible gestalten, wenn du es möchtest.
Mhm.
Und eben Spielende oder Charakter mit Rollstühlen oder anderen Arten von Gehbehinderung mitnehmen.
Ja. Wobei tatsächlich viele Locations, die ich persönlich kenne, also manche waren durchaus Rollstuhl geeignet, aber viele hatten tatsächlich viele Treppen.
Ja, und es ist auch wirklich nicht einfach, eine BDSM-Location zu bekommen bei dem momentanen Gentrifizierungsdruck, der auf vielen Städten liegt.
Mm. Und dann noch rollstuhlgerecht, aber auch genug Räume und
nutzt das Daten, dass du Leute an die Decke fesseln kannst.
Genau, das muss ja alles passen. Das ist gar nicht so einfach, aber auch da sind Dinge machbar. Nicht unmöglich.
Genau, letztlich wichtig ist, dass Spielen muss interessant genug sein, um den Dungeon nicht zu verlassen. Mhm. Also so oder so.
Ja.
Also man sollte die Location sollte genug Angelegenheiten bieten, dass man nicht einfach lieber gehen will und was anderes macht.
Ach, langweilig hier, ich gehe mal besser. Das kann auf Partys zutreffen, aber
das kann,
guter Dungeon ist spannender.
Auf Rollenspiel auf jeden Fall, ja. Ja, und natürlich das Ganze hat
ein Feeling.
Ja, ein Look und Feel auf jeden Fall immer. Das kann halt sehr generisch oder sehr speziell sein. Also du kannst eben das halt, du hast einfach so Gemäuer und ein düsteres Licht, Fußboden, dass man die Schritte hört und Ketten irgendwie drum rasseln.
Stützbalken. Hat der absichtliche Dungeon-Look. Und das ist eine Optik, die regt die Fantasie an, weckt Assoziationen verschiedener Art. Oder derselben Art.
Meinst du selber?
Teils.
Man kann Beschreibungen machen, die dann sehr ähnlich sind. Sowas wie halt mit klopfendem Herzen folgst du dem finsteren Gang. Siehst das Gemäuer, das im schummrigen Licht nur vage zu erkennen ist aus der Entfernung. Hörst du einen Schlag und dann wimmern. Sowas, genau. Also man kann die Ästhetik so echt ähnlich bedienen.
Ich meine, das Wort Dungeon, damit sind ja für gewöhnlich auch Kellerverliese gemeint. Mhm. Und es, glaube ich, hat sich einfach als Synonym für einen Folterkeller entwickelt.
Mhm.
Das sich großer Beliebtheit erfreut. Und das enthält halt einfach eine bestimmte Ästhetik.
Mhm.
Und ich verstehe, woher dieser Look kommt und warum er Leute anspricht. Meiner ist es nicht direkt.
Mhm.
Für mich muss es nicht ganz so düster und dreckig sein. Aber ich verstehe es. Und ich verstehe es sowohl im Rollenspiel als auch im Kink-Bereich.
Mhm.
Es hat, glaube ich, tatsächlich dieselben Auslöser, die eben aufregend und ein bisschen verrucht oder ja nach Erkundung sich anfühlen.
Gefahr, aber auch irgendwie ein bisschen eine andere Welt so.
Genau.
Auch dieses, man ist abgeschottet, man ist in einem eigenen parallelen Bereich so.
Genau. Und deswegen, ich glaube, dass es aus denselben Gründen für Fantasy-Abenteuer aufregend ist, wie es auch für sexy, kinky Dinge aufregend ist. Ich glaube tatsächlich, dass es dieselbe Ästhetik ist, die aufregend und spannend wirkt auf die Leute. Deswegen möchte ich hier tatsächlich den Vergleich ziehen, dass Dungeons auf ihre Art sexy sind. Und zwar auf die, das ist aufregend, das ist spannend, das ist eine andere Welt, in die ich eindringe und was erlebe und was erkunde und was entdecke.
Aber man kann die Ästhetik halt auch immer spezifischer machen und verändern, um ähnliche Effekte zu haben, aber ja, mehr für den eigenen Bedarf. Und das ist auch sicherlich da.
Man kann auch anpassen, wie wir gesagt hatten, der Magierturm oder das Herrenhaus haben bestimmt eine ganz andere Ästhetik.
Richtig.
Die aber dann auch wieder ihren eigenen Reiz hat und andere Gefahren birgt.
Genau. Ja, dann gibt es natürlich auch Dungeons, die einfach von anderen Genres aufgegriffen werden oder die praktisch das Rollenspiel-Element Dungeon nehmen und woanders unterbringen. Also, gerade hat Magic the Gathering ein Crossover mit D&D und da gibt es auch eine Dungeon-Mechanik in dem Set. Also, das praktisch man sucht sich ein von drei Dungeons aus mit Karten, ist praktisch so ein Minigame da, sich durch Räume zu bewegen und jeder Raum löst halt eine kleine Mechanik aus.
Mhm.
Also, einfach das Fortschreiten durch Räume als ein Element, das sich einfach ein anderes Spiel, das ganz andere Mechaniken und Dynamiken hat, einbauen.
Und es gibt ja auch Dungeon-Crawler-Brettspiele.
Ja, die machen eigentlich dasselbe wie eine Dungeon-Erkundung, nur halt komplett mechanisch.
Mhm.
Also es ist halt nicht so, die kreative Entscheidung ist halt nicht so möglich da drin.
Ja.
Aber eben das reine, gehe durch das Level,
ja.
Ich werde stärker und ich erkunde einen Dungeon, das können die auch.
Mhm. Ein Brettspiel kann halt nicht improvisieren.
Genau.
Und das heißt, es ist dann die Frage, was am Dungeon interessiert mich und wenn es die mechanische Herausforderung und dieses Erkunden ist, also ein Teil des Erkundens ist, das können die Brettspieler auch.
Ja, es gibt sogar Brettspiele, die einfach fast komplett die D&D-4-Mechaniken hatten und es einfach als Brettspiel umgesetzt haben.
Das
zeigt halt, wie nah man das aneinander rücken kann und wie unterschiedlich aber dennoch die Dynamik in einem freien Spiel ist.
Ja. Du hattest vorher noch Roguelikes
genau,
genannt.
Rogue war halt ein Spiel, wo man zufällig generierten Dungeon erkundet hat aus der Frühzeit des Computerspiels. Und Roguelikes sind praktisch welche, die auf diese zufällig generierte Dungeon-Mechanik zurückgreifen.
Ja, und dadurch, dass es zufällig generiert ist, ist das halt immer ein neuer Dungeon, in den man kommt, wenn man das Spiel neu spielt.
Und da ist ein Solo-Spiel am Computer, ist immer verfügbar.
Ja.
Das heißt, es kann auch die Dungeon-Crawling-Bedürfnisse halt erfüllen, wenn man die hat.
Dungeon-Crawling-Simulator.
Aber ja, es gibt sie halt auch einfach in großen Computerspielen. Also Raids in MMORPGs spielen oft in Dungeon-Umgebungen.
Mhm.
Man geht durch den Dungeon und da aber halt oft immer wieder durch denselben. Man trainiert praktisch gut, in diesem einen Dungeon zu werden. Mhm. Was man im Rollenspiel eher nicht so machen würde, denke ich.
Ja, nö. Nö.
Wobei D&D auch mal Dungeons als Wettbewerb hatte. Also es ist ein historisches Ding, sowas wie das Tomb of Horrors, was halt einfach super tödlich war. Das war ein Wettbewerbsabend, weil es wurde auf Cons gespielt mit dem Gedanken, dass man einen Wettbewerb daraus macht, wer am weitesten kommt, wer am besten durchkommt, wer es halt schafft, mit den meisten Erfahrungspunkten und den meisten Gold am Ende rauszukommen.
Mhm.
Und gut, das wurde auch nicht notwendigerweise trainiert, weil die Verbreitung nicht so war, aber das ist schon eher. Also man kann durchaus Wettbewerbsdungeonieren.
Ja, ja. Wäre jetzt nicht mein Ansatz, aber auch ein interessanter Gedanke.
Ich glaube, du spielst momentan mehr Computer als ich. Magst du Dungeon-Levels und so spielen?
Nee, ist überhaupt nicht meins.
Umgedreht gibt es halt Dungeon Keeper, wo so ein Simulationsspiel war, wo man Dungeons baut und die Helden nicht schaffen soll, weil man die Monster hat.
Habe ich auch nie gespielt, aber finde ich tatsächlich eigentlich ganz lustig.
Da konnte man auch eine Folterkammer bauen, wo so Domina-Style-Monster rauskamen.
Juhu.
Das ist mir gerade eingefallen.
Weiß ich nicht, ob ich das Crossover so brauche.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Es gibt natürlich auch noch die Dungeons im LARP-Rollenspiel. Ein schwieriges Thema, finde ich. Denn da sind der Fantasie Realitätsgrenzen gesetzt.
Ja.
Die sind halt ja eigentlich immer recht klein, weil woher willst du die riesen Kavernen nehmen?
Als Bergwerk mieten, aber darf man halt auch nicht machen, was man will, wahrscheinlich.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie gut das dann umzusetzen ist. Also du hast ja so schon das Problem, dass Personen, die NSC auf LARP spielen, teilweise stundenlang an irgendwelchen Stellen sitzen und darauf warten, dass mal jemand vorbeikommt.
Ja.
Willst du das an einem riesigen Bergwerk machen, wo du eine Stunde brauchst, bis du zurück bist? Ist ja, oder zwei. Das ist also, wie angenehm das wäre, weiß ich nicht. Und man kann halt sich irgendwie so kleinere Keller zum Teil mieten, wo man sowas aufbauen kann. Man kann welche aus Zelten bauen, aber das ist schon echt eine Herausforderung. Die sind dann auch meist nicht so stabil. Oder halt, wenn man sich Keller mietet, ist das mega teuer.
Mhm.
Das ist in der Umsetzung schon echt nicht unkompliziert.
Ja, eine Herausforderung auf jeden Fall.
Ja, und in meiner Erfahrung sind gerade die Zeltstadt-Dungeons sehr unwetteranfällig. Fast alle, die ich jemals erlebt habe, waren spätestens nach der Hälfte der Con und teilweise bevor sie irgendjemand betreten hat, zerstört von irgendwelchen Unwettern. Sturm, einmal ein Tornado.
Also, das klingt jetzt auch bis zu einem gewissen Grad ungewöhnlich.
Ich hatte vielleicht ein bisschen Pech, was LARPs anging, vom Unwetterfaktor, aber zum Teil hat auch einfach ein starker Regen gereicht. Du, bei Zelt-Dungeons hast du ja gerade Dächer.
Ja.
Und wenn es zu stark regnet, dann brechen die ein.
Mhm.
Das heißt, ein starker Regenfall oder ein bisschen stärkerer Wind, bei dem die anderen Zelte noch stehen bleiben, kann ausreichen, dass der Dungeon nicht mehr betreten werden darf. Und das ist jetzt ja noch nicht so ungewöhnliches Wetter für einen deutschen Sommer.
Nee, richtig.
Deswegen, die sind halt gleichzeitig immer noch sehr, sehr teuer in der Anschaffung, weil du dir eine ganze Zeltstadt kaufst und gleichzeitig aber unglaublich anfällig gegen schlechtes Wetter.
Mhm.
Es,
ich glaube, Indoors wäre was besser für sowas.
Indoor ist was besser. Da kannst du auch noch mit Stellwänden und Pappmaché und so arbeiten, dass er größer wirkt und halt verwinkelter und so. Aber auch da brauchst du erstmal eine Location, die große Kellergewölbe hat.
Mhm.
Zusätzlich dazu, dass sie ansonsten LARP geeignet sein muss und Plätze hat, wo man schlafen kann und so weiter und so fort.
Ich glaube, was dem nahe kommt oder was Überschneidung hat, sind Escape Rooms.
Mhm.
Also du gehst rein und löst Rätsel.
Ja.
Und die haben eben ja auch eine Ästhetik und der Raum leitet das Narrativ. Also ich glaube, da ist eher die Überschneidung.
Ich glaube, wenn ein Dungeon im LARP funktioniert, kann das sehr, sehr cool sein. Soll nicht heißen, dass er nicht regelmäßig genutzt wird. Also es machen ja viele LARPs. Aber in der Vorstellung im Pen and Paper ist es halt oft cooler. Weil da kann man ihn beliebig groß machen. Man braucht nur das Papier, um ihn aufzuzeichnen. Oder nicht mal das. Da ist das LARP schon, was das angeht, deutlich eingeschränkter. Genauso bei fliegenden Wesen. Das ist ja auch immer so ein Ding.
Mhm.
Kannst du deinen SC so schlecht fliegen lassen.
Das stimmt wohl.
Ich biete keinen guten Übergang, entschuldige.
Ja, kein Ding. Auch wenn Serena keinen guten Übergang bietet. Das ist das Ende der Sendung. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Wir sind auf den sozialen Medien, Twitter, Facebook und FetLife als Nerdist Your Hobby vertreten. Wir sind auf nerdistyourhobby.de mit allen Folgen zum Kommentieren und Downloaden. Ihr könnt uns auf nerdistyourhobby@gmail.com Nachrichten hinterlassen. Und ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen kommentieren und abonnieren und Rezensionen unterlassen. Und das hilft tatsächlich, damit mehr Leute uns finden und einfach wir bekannter werden. Und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr das tatsächlich tut. Gerade iTunes-Kommentare sind da wirklich eine Bank.
Und wir lesen jeden Kommentar. Wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung.
Und ja, wir antworten in der Regel auch, wenn ihr uns etwas schreibt. Mhm. Und wie beim Podcast natürlich am besten verbreitet und am meisten hilft, ist darüber zu reden. Und das tun wir auch gerne über andere Podcasts, um mit gutem Beispiel voranzugehen und auch einfach, weil sie gut sind. Und ich würde diesmal einen Shoutout geben an Gruftschrecken, an dem unter anderem Moritz Melem mitwirkt, mit dem ich schon im Rollenspiel-Quiz aufgetreten bin, bei den Orkenspaltern. Und
den du gewonnen hast. Ich möchte es nur nochmal betonen.
Und hier eben auch über Oldschool-Rollenspiel redet. Das war auch durchaus eine hilfreiche Quelle, um nochmal ein paar Sachen mit anderes klar zu kriegen, den Podcast zu hören jetzt hier vor und eben die Oldschool-Perspektive zu bekommen. Also nicht im Sinne von alt und dem modernen Spiel nicht aufgeschlossen, sondern eben auf halt Oldschool bewusst als Spielstil. Mhm. Und obwohl eben Dungeons und Spielästhetik aus den 80ern besprochen wird, zum Teil wird halt auch gegendert in Gruftschrecken. Also habt keine Berührungsängste und hört euch das mal an. Auf jeden Fall eine Empfehlung und ein weiterer cooler deutscher Rollenspiel-Podcast, der hoffentlich bald mit mehr Folgen ausgestattet wird. Die erste ist auf jeden Fall schon mal sehr hörenswert.
Apropos keine Berührungsängste, kleide dich in Leder, nimm deine 10-Fuß-Seil, begib dich in den Dungeon und willkommen in deinem neuen Leben.